Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Ja, Ostern ist vorbei und da nehme ich doch heute mal ein paar kirchliche Themen mit. Es geht einerseits um die Papstwahl, andererseits geht's aber auch um das letzte Abendmahl und zwar wie das letzte Abendmahl wohl zu unserer Zeit gewesen wäre. Was hätte Jesus da so gemacht? Wo wäre er denn zum Essen gegangen? Was hätten die Jungs gemacht? War überhaupt der Plan damals nur zu essen oder hatten die Jungs was Tiefgründigeres vor? Und dann wird's noch sehr, sehr gesellschaftskritisch. Ich reg mich ein bisschen über Milliardäre auf. Ich rede über diesen total sinnlosen Spaceflug von Katy Perry, der bisschen ihr Bild zerstört hat für mich. Und dann reden wir noch über Verschwörungstheorien. Ja, alles in allem eine Folge, die von Himmel bis Hölle sehr weitgehend ist. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt würde ich sagen, geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowgirls und Cowboys. Jiha! Hier ist Lokalverbot. Hallo zusammen. Hello. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid gut über die Osterfeiertage gekommen. Ich habe mich ja etwas verspätet mit dieser Folge. Ich könnte jetzt natürlich nach Ausreden suchen und euch sagen, dass der Grund irgendwas Privates oder so war. Aber der Grund war tatsächlich, dass für mich Feiertage aktuell noch so sind, dass da wirklich gefeiert wird. Und leider Gottes ist da aus meinem Freundeskreis jeder zu Hause und alles macht Spaß, alles macht Gaudi. Und ja, da musste ich quasi mein eigenes Martyrium jetzt durchlaufen von Donnerstag bis Sonntag, weswegen ich sonntags noch nicht so bereit war, das aufzunehmen. Aber gut, es ist auch irgendwie hier mein Anspruch, euch Material zu liefern, um euch auf dem Weg in die Arbeit glücklich zu machen, dass ihr gleich in die neue Woche super toll reinstartet, am besten mit einem Lachen. Und ja, dementsprechend habe ich ja ein bisschen eine Ausrede für mich selbst auch, weil heute hat ja fast niemand gearbeitet und die Woche beginnt ja so gesehen dann mit dem Dienstag. Und ja, wenn ihr dienstags in die Arbeit fahrt in der Früh, bin ich ja da für euch. Von dem her, herzlich willkommen. Ja, man wartet immer so, was passiert in der Welt und hofft natürlich, dass oft lustige Sachen passieren, dass man irgendwas drüber erzählen kann. Aber heute irgendwie am Ostersonntag war ja dann doch die Nachricht da, dass der Papst gestorben ist. Ich weiß nicht, inwieweit ihr gläubig seid oder nicht, aber es ist natürlich eine sehr traurige Nachricht, die die ganze Welt bewegt. Und ja, da kann man natürlich jetzt keine Witze drüber machen. Aber irgendwie passt es ein wenig in den Narrativ der Zeit aktuell, dass alles, was die amerikanische Regierung so macht, böse ist. Und da passt es irgendwie dazu, dass die letzte Audienz, die der Papst hatte für den Vizepräsident der USA war, für J.D. Vance, und 3 Stunden später ist er dann wohl gestorben. Und ja, da liest man jetzt viel auf Twitter und so, dass die Leute sagen, ja, nach einem Meeting mit J.D. Vance können sie das nachvollziehen, dass man da dann das Zeitliche segnet, und die Reaktionen überschlagen sich. Und ja, ich habe auch schon Kommentare gelesen mit, dass J.D. Vance doch bitte als nächstes Putin auch mal besuchen sollte oder Kim Jong-un. Er wird quasi in den Medien als der Antichrist dargestellt. Ja, aber so ist es. Auf jeden Fall sehr tragisch. Aber jetzt muss irgendwie ein neuer Papst her. Und ich weiß nicht, ob ihr da fit seid, was da so aktuell auf dem Markt ist, wie das läuft, ob euch das allen Begriff ist, wie diese Wahlen ablaufen und wen man überhaupt wählen kann. Und vielleicht ist ja jemand von euch auch wahlberechtigt. Berechtigt würde mich sehr freuen, wenn auch der Klerus regelmäßiger Hörer meines Podcasts ist hier. Aber für die, die so wie ich keine Ahnung haben, gibt's auch da tolle Tools im Internet. Und zwar gibt's da, wie bei der Wahl, den Wahlomaten, gibt's den Kardinalomaten. Und ich habe mir gedacht, den können wir jetzt einfach mal zusammen machen, dass wir so sehen, was eigentlich bei der katholischen Kirche aktuell so die Themen sind, über die man sich den Kopf zerbrechen kann. Ich werde auf jeden Fall meine fachmännische Meinung dazu abgeben. Wir klicken uns durch die Fragen schnell durch und dann, denke ich, können wir einen Lokalverbotskandidaten küren, dem wir ganz dicke die Daumen drücken, dass er hoffentlich der neue Papst wird. Also wir fangen an. Kardinalomat kann ich den Link dann teilen. Wer den auch machen will, schreibe ich natürlich, und jetzt nehme ich das Wort das erste Mal her, glaube ich, in die Shownotes. So, Frage 1. Entgegen der von Papst Johannes Paul II. Festgeschriebenen Tradition sollen auch Frauen als Diakoninnen ordiniert werden können. Da bin ich doch dafür, weil ich finde das Frauenbild in der Kirche etwas veraltet. Stimme zu. Spontane, nicht liturgische Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare sollen erlaubt bleiben. Da stimme ich doch auch zu. Das wäre natürlich jetzt was Cooles, wenn der neue Papst, der gewählt wird, so sehr krass homophob auch ist. Das würde, glaube ich, nochmal zur allgemeinen Stimmung beitragen auf dieser Welt. Aber das machen wir jetzt mal nicht, deswegen stimmen wir da auch zu. Das priesterliche Zölibat soll optional und freiwillig werden. Da stimme ich doch auch zu. Die von Papst Franziskus eingeführten Beschränkungen der Feier der tridentischen Messe in der Form vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil soll bestehen bleiben. Sehr tiefgründige Frage. Mich hat es schon immer sehr gestört, diese Beschränkungen vor dem tridentischen Fest. Würde ich jetzt mal sagen, dass ich dem Ganzen nicht zustimme. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Frage Nummer 5. Die Geheimvereinbarungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Kommunistischen Partei Chinas sollen weiterhin verlängert werden. Ja, der Heilige Stuhl. Das ist natürlich eine knifflige Frage. Ob ich denen so zustimme? Ich glaube schon, dass sie sich damals dabei was gedacht haben und dass das ziemlich gut durchdacht auch war. Dem stimme ich natürlich mal zu. 6. Frage. Der von Papst Franziskus begonnene Kurs einer Kirche, in welcher Synoden eine zentralere Rolle zukommen soll, soll weiter verfolgt werden. Natürlich. Synoden sind für mich mit das Wichtigste in der Kirche, also klar. Frage Nummer 7. Gottes Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, beinhaltet Klimaschutz. Dieser soll daher von der Kirche aktiv thematisiert werden. Wow, gar nicht gewusst, dass die Kirche so modern ist. Klar bin ich da dafür, dem stimme ich doch zu. Frage Nummer 8. Die Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paulus dem IV., in welcher künstliche Verhütung als inhärent böse beschrieben würde, sollte neu bewertet werden. Ja, sollte definitiv, also künstliche Verhütung sollte schon normal sein, oder? Also da denke ich, kann die Kirche mal einen Schritt auch in die richtige Richtung machen, den stimmen wir natürlich zu. Jetzt Frage 9 von 10, wir sind schon fast am Ende. Geschiedene und staatlich neu verheiratete Katholiken sollen in Einzelfällen die heilige Kommunion erhalten können. Boah, muss ich ehrlich sagen, das ist mir relativ egal. Da bin ich jetzt mal neutral, dass wir auch mal alles beantwortet haben. Und jetzt Frage 10 von 10. Der synodale Weg der deutschen katholischen Kirche, bei dem als Reaktion auf sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche umfangreiche Konferenzen mit Einbezug von Laien abgehalten wurden, muss harsch kritisiert werden. Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Da muss ich aufpassen, dass ich keinen Schmarrn sage. Bei dem als Reaktion auf sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche. Ja. Natürlich muss das harsch kritisiert werden, das muss von Experten aufgearbeitet werden, dass da auch die richtigen Antworten auf die offenen Fragen kommen und dass man das Beste da für die Opfer auch tut und das Ganze aufklärt, dass man vielleicht dieses Image auch irgendwann mal los wird. Also dem stimmen wir zu. Und jetzt schauen wir mal, wer denn der tolle Lokalverbot-Kandidat sein wird. Und es ist der Kardinal Steven Brislin oder Steffen Brislin aus Johannesburg, Südafrika. Wow, der nächste mächtige Mann aus Südafrika dann. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so befürworten will, aber vielleicht ist er ja ein schöner Gegenpol zu Elon Musk. Also ich drücke ihm die Daumen, dass es wird bei dieser tollen, spannenden Papstwahl. Und da nehme ich doch gleich mal die Gelegenheit wahr, bisschen mehr noch auf so kirchliche Ereignisse einzugehen, vielleicht auch noch rückbetrachten in Bezug auf Ostern, wie denn so Sachen wohl zur heutigen Zeit abgelaufen wären. Und da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn eigentlich an Ostern so genau passiert? Und da ist mir erstmal das letzte Abendmahl mit eingefallen, das natürlich nicht an Ostern passiert ist, aber davor am grünen Donnerstag. Wie es denn heute so wäre, wenn sich in der heutigen Zeit Jesus und seine Jungs bzw. seine Jünger da versammelt hätten und da dieses Abendmahl durchgezogen hätten. Also ich würde mir erstmal denken, es ist wahnsinnig schwierig, zu 12, beziehungsweise mit Jesus dann zu 13, sich unter der Woche donnerstags irgendwo zu treffen, oder? Weil aktuell ist ja jeder Typ irgendwie busy. Man ist abends beim Pilates oder noch, man, am besten ist man jetzt eh noch auf dem Rennrad unterwegs, dann kann man eigentlich, hat man keine Zeit. Man müsste fast über so eine Doodle-Umfrage gehen. Und ich weiß auch nicht, von so Doodle-Umfragen ist ja auch jeder immer genervt. Also das Organisieren wäre schon mal richtig, richtig schwierig, dass man das auf einen Donnerstag legen kann. Genauso, weil ja der Freitag noch kein Feiertag ist, bevor dieses letzte Abendmahl war. Also die müssten ja auch alle am Freitag dann arbeiten. Da würden ja noch mehr absagen. Das ist ja auch irgendwie blöd. Und Jesus würde, denke ich, nicht einladen zum letzten Abendmahl. Ich glaube auch nicht, dass er damals zum letzten Abendmahl eingeladen hat, sondern einfach zu so einem schönen, ja, Essen. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Stammtisch, wo die sich getroffen haben. Und was wäre denn da so ein schönes Lokal? Das ist natürlich auch schwierig, dass man da was findet. Ich hätte jetzt mal gesagt, die hätten vielleicht in so eine schöne Pizzeria wären die gegangen. Weil, so eine schöne Pizzeria. Und dann muss ich aber dazu sagen, wenn Jesus da einlädt und auf dem Menü gibt's nur Brot und Wein, das ist ja auch ziemlich langweilig, oder? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich da damals, wenn ich einer seiner Jünger gewesen wäre, gekommen wäre. Weil, komm, ich bin Gast bei dir und es gibt nur Brot und Wein. Was hast du vor? Das wird ja ein absurdes Saufgelage, da bin ich ja absolut kein Fan davon. Und ich denke mir auch irgendwie, wenn du dann für Jesus, er ruft an bei dir im Restaurant und reserviert und du, ja okay, passt schon, erstmal irgendwie 13 Jungs, setzt man halt irgendwo hin, wird schon passen. Und dann kommen die an und dann ist halt einfach einer dabei, es wird nur Brot bestellt und Wasser und der Typ macht die ganze Zeit das Wasser zu Wein. Du drehst doch irgendwann durch, die Kerle werden immer besoffener und besoffener, aber bringen quasi kein Geld rein. Hast du irgendwann den Kerl zur Seite nehmen und sagen, hey, jetzt, Herr Christus, reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen hier mit dieser Weinzauberei. Wir verdienen hier überhaupt nichts. Ihr schleicht euch jetzt aber mal ganz schnell. Und dann glaube ich, wird der Jesus wird schon sagen, hey, du weißt schon, wer mein Vater ist, oder? Also beruhig dich mal. Und dann, klar, wenn man mit Gott persönlich droht, kann man vielleicht das nochmal schlichten und dann sagt der Besitzer, ja, nee, passt schon, dann setzt euch doch wieder hin. Ja. Genau, und dann wird so weitergegessen, aber es ist ja nicht nur beim Essen geblieben. Also irgendwann hat Jesus ja angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das stelle ich mir auch in so einem Restaurant gar nicht mal so angenehm vor, wenn man da vielleicht als Unbeteiligter auch anwesend ist. Und auf einmal werden am Nebentisch die Füße gewaschen. Da sagt man auch mal schnell zum Besitzer, hey, Kollege, schaut das mal da drüben an, vielleicht nicht hier. Dann sind da irgendwie 12, 13 Jungs, boom, voll. Die Füße liegen am Tisch, werden schön gewaschen. Der eine zaubert die ganze Zeit Wein herbei. Und es geht ab, ja. Vielleicht wäre es auch so, dass sie so einen großen Kelch haben. Und der wird dann immer rumgegeben. Und sie machen quasi Massenschirm. Und der Vorletzte zahlt. Und Judas saß halt irgendwie blöd oder sitzt blöd da und muss die ganze Zeit die Zech zahlen, bis er dann irgendwann so genervt ist, dass er den Jesus an die Römer verpfeift. Ja, so könnte es gewesen sein. Vielleicht war das auch damals ein bisschen so eine Gangsternummer, weil sowas wie Feiertage gab es ja da noch nicht wirklich. Das musste ja auch erst erfunden werden. Und das war dann so der erste große Coup, wo die das durchgezogen haben, dass sie diese Feiertage erfinden, so gesehen. Und die haben sich gedacht, boah, wir setzen uns da zusammen, Jesus und seine 12 Kumpels, und sie schmieden einen Plan, wie sie das hinkriegen, weil niemand hat Bock, Freitag zu arbeiten, weil sie haben schon irgendwie 2, 3 Bierchen oder in dem Fall Wein zu viel. Sie wollen den Freitag frei haben und am besten auch den Montag. Also quasi sowas nicht wie Ocean's 11, sondern Jesus 12 dann. Und sie denken sich, ja, okay, pass auf, wir machen das, wir tun das so mit diesen Auferstehungen und so weiter, weil dann wird es hinten raus ein Feiertag und dann kann ich euch quasi um Pfingsten rum, das es damals noch nicht gab, aber ich sag so im Juni dann, wenn es richtig heiß wird, da haben wir auch keine Lust zu arbeiten, da sende ich euch dann quasi den Heiligen Geist nochmal vorbei. Dann habt ihr dann nochmal 2 Tage frei. Und es wäre ja ein genialer Plan, weil es hat hingehauen, es hat so gesehen bei 10 Feiertagen sogar hingehauen, die wir auf ihn zurückführen können. Also es war schon gut. Aber Ich will natürlich da niemanden kritisieren, aber ein bisschen mehr wäre schon drin gewesen, oder? Wir haben schon so ein Sommerloch auch, was Feiertage angeht. Da hätte man ja auch noch irgendwas machen können. Was natürlich aber auch sein kann, dass ihm da seine Macht nicht so ganz bewusst war und es erst natürlich im Nachhinein wirklich dann zum Feiertag wurde. Aber ja, schwierig, schwierig. Wenn er es gewusst hätte, hätte er bestimmt mehr gemacht. Glaube ich, bin ich mir fast sicher. Muss eigentlich fast so gewesen sein, dass der ziemlich genervt war in der Arbeit, weil er doch ein geselliger Typ war, wird schon gern mal auf Furt gewesen sein. Und dann immer in der Arbeit dieses Hören, hey, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Und dann hat ihn das dazu gebracht, diese Nummer durchzuziehen mit diesen Feiertagen. Weil, ja, er hat halt die Tage wirklich zum Feiern auch hergenommen dann. Und ich finde diesen Spruch auch immer blöd, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Ich finde, der sollte eigentlich genau andersrum gemacht werden. Wer arbeiten kann, der kann auch feiern. Man sollte doch feiern, dass man arbeiten kann, weil das heißt, man ist gesund, alles ist super und nimmt so ein bisschen den Ernst der raus. Also das ist so ein typisch deutscher Satz. Ich würde den einfach ab jetzt nur andersrum sagen. Wer arbeiten kann, der kann auch feiern. Das ist wichtig, dass es einem gut geht. Und das hat man jetzt vor allem an Ostern gemerkt, dass man eben nicht sowas bekommt wie irgendeine Midlife-Crisis. Weil das könnte ja auch so sein, dass vielleicht das auch einfach nur so eine Art das erste Krimi-Dinner war. Und Jesus hatte eingeladen mit seinen 12 Kumpels, die alle ziemlich verzweifelt waren. Ist ja auch so, es war ja keine einzige Frau dabei, gell? Also vielleicht waren das 13 Junggesellen. Niemand hatte so wirklich Erfolg bei den Frauen. Und die waren alle unzufrieden und dann macht man halt solche Sachen wie so ein Krimi-Dinner. Ich meine, Rennradfahren und Sauerteigbrot backen gab es vermutlich früher noch nicht. Und dann haben sie da kurzerhand das allererste Krimi-Dinner abgehalten. Und ja, die Rollen waren eigentlich recht gut verteilt. Ich meine, als Jesus hattest du natürlich am meisten da zu tun. Aber ja, wäre vielleicht auch eine Idee so für jetzt, für so Consulting-Firmen, die immer ganz tolle Teambuilding-Sachen machen, dass sie da mal zum Krimi-Dinner einladen und das letzte Abendmahl nachspielen, ist halt vielleicht ein bisschen offensichtlich, wenn dann eine Person am Tisch Judas heißt, dass die am Ende der Mörder ist oder der Verräter, aber wäre doch auch eine tolle Idee. Ja, aber Midlife-Crisis ist natürlich nicht nur ein Thema, was es damals vermutlich gab, sondern das gibt es ja heute auch. Ich habe es ja gerade schon thematisiert, was man da anfängt. Natürlich vergessen zu sagen, dass es auch manche Leute gibt, die anfangen, einen Podcast zu machen. Aber ich sage jetzt mal so, das ist jetzt noch mal so die Mittelschicht der Leute, die das macht, Mittel- und Unterschicht. Aber so auch Reiche haben, finde ich, eine Midlife-Crisis. Das merkt man sehr oft und vor allem so Milliardäre. Und ihr habt es ja bestimmt mitbekommen und es ist jetzt ein bisschen nervig, weil es nicht mehr so ganz aktuell ist. Es ist halt leider letzte Woche, glaube ich, am Montag oder am Sonntag passiert, wo die Folge schon draußen war. Aber da war ja dieser Weltraumflug von Jeff Bezos, seiner wahnsinnig wichtigen Firma Blue Origin, die so Tourismusflüge in den Weltraum jetzt macht. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würden Milliardäre, die so wahnsinnig viel Kohle haben, dass sie nicht mehr wissen, wohin, anfangen die ganze Zeit nur ihr Geld für absolut sinnlose Scheiße auszugeben. Und das neue Spielzeug von denen ist wohl irgendwie der Weltraum, weil ich weiß nicht warum, aber das fasziniert die Leute schon irgendwie, vor allem die Reichen. Und das ist, finde ich, bis zu einem gewissen Punkt auch sehr verständlich, weil wo ich klein war oder so, hat mich das auch sehr fasziniert und ich fand Astronauten auch cool. Irgendwie waren das Vorbilder. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber man hat schon zu denen aufgeschaut und hat gewusst, das sind Leute, die haben was drauf, die sind gescheit und die bringen irgendwie die Welt weiter. Und man merkt schon auch, also ohne Raumfahrt und so wäre relativ wenig los hier auf der Welt. Hat schon seine Daseinsberechtigung, aber ich weiß natürlich nicht, ob diese Tourismuskomponente unbedingt da dabei sein muss, weil es ist wie immer im Leben einfach nur sehr privilegierten Leuten möglich dahin zu fliegen. Und jetzt kann man das einfach so darstellen und stehen lassen und sagen, ja gut, mein Gott, wir ermöglichen halt für mega reiche Leute, dass die in den Weltraum fliegen. Normaler kann sich das natürlich nicht leisten. Oder man macht so, wie Jeff und seine tollkühne Crew, die er da hochgeschickt hat, man drückt dem Ganzen einfach den Feminismusstempel auf und verkauft es so, als wäre das eine Mission gewesen, die die Welt jetzt unbedingt gebraucht hat, um die Rolle der Frau im 21. Jahrhundert noch viel mehr zu festigen, um mehr Frauenrechte zu erreichen. Und das haben sie meiner Meinung nach relativ eindrucksvoll bewiesen, dass das absolute Scheiße war. Also ich finde, mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir in unserer Gesellschaft diese ganzen Milliardäre so sinnlos in den Olymp gehoben haben und diesen ganzen finanziellen Erfolg, den die haben, so hoch bewerten, und es fällt überhaupt nicht mehr auf, dass das eigentlich total komische Leute sind, die absolut keinen Vorbildcharakter haben, und durch diese ganze Generation LinkedIn und so werden dann irgendwelche Zitate von denen durchgejagt oder erklärt, wie denn der Tagesablauf von denen ist und so wirst du erfolgreich und das und das und das. Und in Wirklichkeit haben die einfach nur über die Zeit irgendwelche Systeme hochgezogen, die natürlich wahnsinnig viel Geld abwerfen, aber bei denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, die total kontroverse Meinungen zu irgendwelchen Themen haben. Und dann wird sich einfach irgendein Thema rausgegriffen. Unter dem Deckmantel kann man dann einfach diese neuen Sachen vermarkten. Und schon steht man wieder da wie der Saubermann. Und ich finde es ganz cool, dass das total fehlgeschlagen ist, dass dieser Pseudo-Feminismus-Aktion so wirklich nach hinten losgegangen ist und die Leute da schon jetzt auch ein bisschen ihren Ruf verloren haben, weil man doch langsam auch mal die Schnauze voll hat. Und ich weiß nicht, wir haben es ja, finde ich, hier in Deutschland noch recht gut, wenn man jetzt so die Verhältnisse in Amerika anschaut, wo sich Leute keine Krankenversicherungen und sowas leisten können. Und es leben Tech-Milliardäre in dem Land, die absolut keine Steuern zahlen und dann die Steuern, die sie nicht zahlen, dafür hernehmen, um irgendwelche umoperierten Frauen hoch in den Weltraum zu schießen, die dann ihre toll top gestylten Bilder machen und im Internet vermarkten, dann verstehe ich da die Leute schon, dass sie da der Reihe nach durchdrehen und einfach keinen Bock mehr haben auf diese Leute, genauso wenig wie ich wirklich Bock auf diese Leute habe. Und auch so Thema Musk, Bezos und so, oder Bezos, ist mir eigentlich egal, wie der Typ heißt, frage ich mich auch, warum das erst jetzt kommt, dieses Erwachen der Gesellschaft, dass den Leuten erst jetzt klar wird, dass das eigentlich gar nicht so coole Typen sind, und dass das nicht schon 5 Jahre oder 10 Jahre davor so war. Da hat man das immer noch so verkauft, wow, der hat mal auch immer dieses Argument, hey, wenn du in der Garage angefangen hast, was zu bauen und dann eine große Firma hast, dann ist das super. Es ist immer dieselbe Geschichte, aber wie weit die Leute bereit waren zu gehen, wie viel Leichen die im Keller haben und so, wird immer ein bisschen verschwiegen. Das finde ich etwas schade. Aber gut, jetzt nochmal zurück zur Weltraummission. Da sind eben diese 6 Frauen in dieser Reiserakete quasi ins All geschossen worden, und die werden sich jetzt offiziell auch Astronautinnen nennen dürfen. Und da ist der Aufschrei natürlich groß von vielen Leuten, weil die sagen, hey, als Astronautin eigentlich, du durchläufst deine Ausbildung, du bist Wissenschaftlerin, du widmest quasi dein Leben der Wissenschaft, um irgendwann mal diesen Ausflug machen zu können. Du trainierst jahrelang drauf hin und dann kommen einfach irgendwelche Leute, die sich mal einen netten Milliardär angelacht haben, der das ihnen ermöglicht, dass sie da hochfliegen, und nennen sich dann vor dir Astronautin. Das verstehe ich natürlich, dass da der Aufschrei groß ist. Und man merkt auch, wenn man sich das Ganze anschaut, wie es aufgezogen war. Da waren eben alle top gestylt drin, die Anzüge mussten möglichst sexy ausschauen. Also an sich ja genau das, was man doch bei diesen Feminismusgedanken überhaupt nicht haben will, oder? Das sollte doch eigentlich weg von diesen Schönheitsidealen, die absolut nicht erreichbar sind, ohne dass man sich unter das Messer legt. Die sollten irgendwie weg von diesen ganzen materialistischen sein. Die sollten eigentlich zeigen, wie weit man es einfach bringen kann. Und es sollte eben nicht irgend so ein Spaß-Gaudi-Ausflug sein, wo der Daddy den Geldbeutel aufmacht und hier einen schönen Trip zahlt, der niemanden irgendwas bringt, und dann wird am Ende da aber dieser Feminismusstempel auf Zwang draufgehauen und das so verkauft und ausgeschlachtet und Marketing damit betrieben. Das finde ich irgendwie sehr, sehr toxisch alles und sehr bezeichnend, wie es in unserer Gesellschaft aktuell abgeht, dass man immer für alles so eine große Story dahinter braucht, dass es sich verkauft. Alles muss immer bahnbrechend sein, alles muss irgendwie einen tieferen Sinn haben, anstatt dass man die Dinge einfach mal so sieht, wie sie sind, nämlich total inhaltslos, total egoistisch und ja, einfach eben in diesem Fall auch nur der Oberschicht irgendwie zugänglich. Aber gut, jetzt war es an sich genug gesellschaftskritisch, es ist ja auch ein bisschen was Lustiges dabei passiert, Weil bei den sechs Frauen waren vor allem zwei dabei, die jetzt, sage ich mal, auch nicht die allerhellsten sind. Und ich finde es bei der einen ein bisschen schade und aber auch ein bisschen selbstkritisch jetzt an mich gerichtet, dass ich das nicht früher mitbekommen habe. Und zwar bin ich an sich sehr großer Katy Perry-Fan. Also das ist mit meine Lieblingssängerin, weil ich die Musik einfach sehr gern mag irgendwie. Und ich kriege immer gute Laune, wenn ich die alten Songs höre. Und ich wollte unbedingt mal auf ein Konzert von ihr und habe jetzt tatsächlich auch Karten für ein Konzert in München. Und jetzt in dem Zug, wo sie da dabei war, fand ich das natürlich nicht so cool. Und da gibt es so einen Effekt, der beschreibt, warum man aber Leute, die viele positive Eigenschaften mitbringen, dann, warum man dazu neigt, alle anderen Seiten von denen auch positiv zu sehen. Und das ist der Halo-Effekt. Und ich war wirklich sehr betroffen von diesem Halo-Effekt, weil nur weil ich fünf, sechs Lieder von der ganz cool fand, habe ich so viele Details über diese Person einfach unterschlagen und mir gedacht, mein Gott, die wird ja auch ein cooler, lässiger Mensch so sein, weil die macht ja lustige Musik. Und es gibt's auch andersrum. Das heißt dann der Horns-Effekt. Das ist quasi, dass ein böser Mensch, der kann dann gar nicht gut sein. Vielleicht, wenn man irgendwie mal was über den gelesen hat, was er nicht so cool gemacht hat. Deswegen ist dann gleich alles scheiße. Und Katy Perry hat auch ganz tolle Aussagen vor diesem Flug von sich gegeben, die wahnsinnig tiefgründig sind und die auch beschreibt, auf welchem Niveau denn dieser Ausflug stattgefunden hat für sie. Und unter anderem hat sie mal, das ist schon ein bisschen länger her, vor, das ist schon Jahre her, in so einem Interview gefragt, ob is math related to science, war ihre Frage. Und jetzt hat sie aber vor diesem Trip gesagt, nee, sie hat sich schon sehr, sehr damit befasst. Also sie hat eben auch dieses Mathe und so, was so dazugehört, hat sie ja auch gelesen vorm Schlafengehen und Stringtheorie und so weiter, so dass man hier so alles versteht. Und da habe ich mir gedacht, ja, passt. Auf jeden Fall hast du das so gemacht. Das ist wie in so einem Bewerbungsgespräch, wenn man sowas gefragt wird und man dann so rumeiert und total inhaltslos irgendwas von sich gibt. So dieses Mathe eben, was so eben dazugehört. Und ich würde jetzt gern sagen, dass es so am Ende ist das Ganze ja keine Raketenwissenschaft, aber in dem Fall ist es tatsächlich Raketenwissenschaft. Und ich weiß nicht, welcher Mensch zum Einschlafen irgendwelche Formeln oder sowas liest oder Stringtheorie. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stringtheorie sagt mir nur was, weil ich Big Bang Theory geschaut habe und einer von denen da wohl an dieser Theorie rumforscht. Ich habe keinen Peil, was es ist. Ich glaube aber nicht, dass man die verstehen muss, um diesen Weltraumtrip durchführen zu können. Also das war einfach nur absoluter Bullshit, was da gelabert wurde. Aber sie hat sich dann irgendwann auch mal entfernt von diesem Fachchinesisch und hat auch ein bisschen dann so von sich selber aus was gesagt. Und sie hat gemeint, ja, we put the ass in astronaut. Und das ist so, dieser Satz ist, finde ich, sehr prägend und der beschreibt es alles total treffend. Also es war, nichts braucht diese Welt mehr als Astronautinnen mit fetten Ärschen, oder? Das war doch wirklich das, was uns noch gefehlt hat. Und ich habe mir gedacht, ja gut, klar, wenn man so als Astronautin quasi schon so einen Impact hat auf das Patriarchat auch hier, auf man kann so viele Frauenleben besser machen. Vielleicht sollten sie das Ass noch in ganz viele andere weitere Berufe bringen. Und ich habe mir gedacht, wie gut wäre es denn, wenn Katy Perry auch das Ass zurückbringen würde in Asphaltbauer und sie würde bei irgend so einer Autobahnmeisterei anfangen, mit fünf Freundinnen zusammen, natürlich in hautengen, sexy Arbeitsklamotten. Und dann würde sie da so bei 40 Grad bisschen auf der Baustelle rumarbeiten, bisschen asphaltieren, bisschen Brotzeit holen. Und da könnte sie sich ja aktiv gegen diesen Sexismus auch auf der Baustelle einsetzen, dieses tatsächlich patriarchale auch auf der Baustelle. Da sind ja fast keine Frauen. Das wäre in dem Sinn doch ein viel, viel stärkeres Zeichen gewesen als dieser sinnlose Flug in den Weltraum. Ich denke auch, dass das wirklich ernst gemeint ihre Bodenständigkeit, die sie vermutlich nicht hat, aber das hätte sie zeigen können, okay, Katy Perry kann auch mal einen Monat Autobahnmeisterei machen und vielleicht kann sie dann auch da coole Songs drüber schreiben. Ich bin mir garantiert sicher, dass über ihren Space-Ausflug irgendein Song jetzt kommen wird. Ja, Was ich mir aber auch gedacht habe, es gibt ja noch mehrere Berufe. Man könnte zum Beispiel, sie könnte auch bei Gas, Wasser, Scheiße arbeiten und so ein bisschen den Installateurjob da ein bisschen Glam zurückbringen, weil das hat sie auch gesagt, sie bringt ein bisschen Glam in den Weltraum. Und ich finde auch, Gas, Wasser, Scheiße könnte ein bisschen mehr Glam vertragen. Und da stelle ich sie mir auch ganz gut vor, dass sie da so als Klempnerin rumfährt und ein paar, ja, Heizungsrohre und sowas tauscht und auch zeigt, dass das Frauen gut können. Das wäre auch ein viel, viel besseres Zeichen gewesen als dieser Weltraumflug. Wow. Ich glaube wirklich sogar, dass ich jetzt auf Anhieb Milliarden von Sachen aufzählen kann, die besser gewesen wären für den Feminismus als dieser sinnlose Trip. Und das ist doch sehr bezeichnend, oder? Und ich bin mir sicher, dass es euch da auch so geht. Und ja, das nervt mich ein bisschen, dass dieses Image von Katy Perry, was ich mal hatte, jetzt nicht mehr in meinem Kopf existiert. Aber gut, wenn die Gute so ist, dann ist es ja auch irgendwie schön, dass es dazu geführt hat, dass auch bei mir ein Umdenken stattfindet. Aber natürlich auch wieder selbstkritisch aufs Konzert werde ich trotzdem gehen. Und das ist es dann auch am Ende, dass man sich über viele Sachen aufregt, aber auch einfach toleriert. Man bestellt trotzdem dann bei Amazon die Batterien, weil man ist ja zu faul, irgendwie zum Edeka zu gehen und sie sich zu kaufen. Man will sie ja lieber trotzdem geliefert haben, weil man hat ja Prime und zahlt eh nichts für den Versand. Und schiebt dem Milliardärsglatzkopf die Kohle noch weiter in den Arsch. Naja, aber so ist es. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn jetzt dieser Flug total umweltunschädlich wäre und das jedem möglich wäre, dann glaube ich, würde ich es aber auch mal machen. Und ich stelle mir das irgendwie ganz lustig vor, dieser Kontrast von Frauen zu Männern da, die diesen Trip machen, weil es war ja doch sehr girly, wenn man sagen muss, die sind dann da so ein bisschen rumgeflogen in der Schwerelosigkeit und Katy Perry hatte ein Gänseblümchen dabei und sie haben danach, als sie ausgestiegen ist, hat sie gleich den Boden geküsst und sie hat auf jeden Fall ist als neuer Mensch zurückgekehrt. Das sind so typische Sachen, so wie der Typ, den man kennt, der ein einziges Mal LSD genommen hat und dann auf einmal sagt, ja, er kennt seinen Körper jetzt viel besser und er weiß so viel mehr übers Leben und du merkst, er ist einfach nur eigentlich derselbe Volltrottel wie davor. Er ist fast noch dümmer geworden und genau so war es da auch. Aber wenn ich jetzt mit meinen Jungs diesen Trip machen würde, glaube ich, wird er ein bisschen anders ablaufen. Also erstmal würden wir natürlich auch diese geilen, sexy Raumanzüge tragen. Und vermutlich würden wir nicht den Ass back in Astronaut bringen, sondern wir würden vielleicht aus der Atmosphäre ein Atmosbier machen. Und so wäre es, denke ich. Da würden schon die ein oder anderen Bierchen Platz finden noch in diesem Cockpit. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wie so vom Start hört man dieses leise, dieses Klacken, wenn man so ein Dosenbier aufmacht. Und dann probiert man mal, ob diese Beschleunigung das Bier irgendwie schneller in seinen Magen reinpressen kann. Und so stelle ich mir dann so eine Art Zentrifugalhäube vor, in diesem Cockpit. Und ich weiß nicht, ob euch Zentrifugalhäube ein Begriff ist, aber ich als Naturwissenschaftler bin natürlich auch in meinen jungen Jahren da ein bisschen in der Forschung unterwegs gewesen. Und das ist sowas, das könnt ihr gerne mal nachmachen, ist ein wahnsinnig tolles Konzept. Man setzt sich in so ein Karussell auf so einem Spielplatz rein und dann muss ein Kumpel dieses Karussell brutal schnell antauchen. Und wenn du dann richtig schnell bist, musst du so die halbe Bier ansetzen und dann wird dir das durch den Zentrifugaleffekt halt in deinen Mund reingepresst und du kannst das Bier halt schneller trinken als sonst. Ist wahnsinnig spannend, muss man mal gemacht haben, wenn man was für Naturwissenschaften übrig hat. Man muss auch die Stringtheorie hier nicht verstehen. Das funktioniert ganz ohne Stringtheorie. Und so wäre es in diesem Flug auch. Aber wenn wir da mal der Wissenschaft ein bisschen auf den Grund gehen, es wäre dann so, dass die Beschleunigung so hoch ist, dass man so verkrampft und gar nicht gescheit schlucken kann. Das heißt, dieses Experiment würde so maßlos fehlschlagen. Wir wären da zu sechs drin, jeder hätte das probiert und niemand kann dieses Bier in sich aufnehmen. Sprich, man würde sich vermutlich übergeben, das ganze Bier würde in diesem Cockpit rumfliegen. Am Ende wäre man in der Schwerelosigkeit zwischen einem Meer aus Bier, leeren Bierdosen und Erbrochenem. Und ich glaube, dieser Flug wäre ziemlich asozial am Ende. Und ich glaube, es wäre auch dann ziemlich dumm, sich wieder in diesen Sitz zu schnallen, weil man genau weiß, scheiße, wenn diese Schwerelosigkeit hier aufhört, sind wir alle drecknass von oben bis unten vollgeschwimmen und voll mit Bier. Ja, und nüchtern ist man vermutlich auch wieder. Aber gut, ich werde auch nie. vermutlich in der Position sein, so einen Trip durchzuführen. Aber da gibt es auch andere Menschen, die sind nicht so wie ich, dass sie diese Aktion kritisieren, sondern die sehen in allem so eine Verschwörung. Und das finde ich sehr faszinierend, dass egal, was es mit Raumfahrt zu tun hat, die Verschwörungstheoretiker sind sofort da. Also ich habe natürlich jetzt auch gelesen, dass viele sagen, das ist Fake, weil Katy Perrys Haare sind irgendwie so komisch rumgeflogen. Man merkt aber auch an der Krümmung von den Fenstern, dass es nicht ganz passt. Und es gibt auch so ein Video, wie sie dann landen und sie machen von innen die Tür auf und müssen sie dann ganz schnell wieder zumachen, weil der Jeff muss natürlich von außen das aufmachen. Was übrigens auch sehr witzig ist, Jeff geht einmal um diese Kapsel rum und ihn haut's halt so dermaßen auf die Fresse. Also er schädelt richtig schön ein, ist auch irgendwie ganz lustig und stellt einen irgendwie bisschen zufrieden, das zu sehen, wie er sich da vor der ganzen Welt zum Idioten macht. Ja, genau. Aber zurück zu den Verschwörungstheorien. Ich weiß natürlich nicht, ob das Fake war oder nicht. Das überlasse ich den Experten. Aber Verschwörungstheorien sind auch so eine Sache, die ich eigentlich total lustig finde, dass sich da Leute die Mühe machen, diese Netze aus wirren Gedanken aufzuspannen und in allen irgendwie Bestätigung finden, was ihre Theorie beweist und untermauert. Und dass es gar nicht so lange dauert, bis da Leute mit auf diesen Zug aufspringen. Und ich weiß nicht warum, aber ihr wisst ja alle noch, als Corona war, da waren ja die tollen Theorien um Bill Gates und seine Impfung, die uns alle zu Ferngesteuerten macht und so weiter und so fort, die vermutlich auch viel aus Langeweile entstanden ist, so wie vermutlich jede. Und ich weiß nicht, was eure Lieblingsverschwörungstheorie ist, aber ich finde Verschwörungstheorien eigentlich immer am amüsantesten, wenn das irgendwas mit Nazis zu tun hat. Und Nazis sind in der Sicht schon ein bisschen faszinierend. Und ich finde, meine Lieblingstheorie ist die, dass Adolf Hitler gar nicht im Bunker gestorben ist, sondern dass er irgendwie nach Argentinien geflohen ist, um dann da Schichtleiter in einem VW-Werk zu sein. Weil wenn das wirklich so stimmt, dann wäre das wahnsinnig lustig, denke ich. Oder was heißt lustig? Aber ich denke, er kann ja dann nicht in diesem Werk dieselbe Rolle einnehmen, die er davor hatte. Er musste ja irgendwann mal da ein Bewerbungsgespräch haben. Und wie schaut denn der Lebenslauf dann von ihm aus? Also erstmal, er hat natürlich den Vorteil, er muss sich ja wirklich nur diesen Bart wegrasieren und niemand erkennt ihn mehr, weil seine Person basiert so krass auf diesem Bart. Also an sich hätte er sich ideal vorbereitet für so eine Flucht. Das sollte man vielleicht bedenken, wenn man vorhat, irgendwie was Böses zu tun, dass man irgendein markantes Zeichen in sein Gesicht einbaut, das man dann total easy entfernen kann und niemand wird dich mehr erkennen. Ja, und er wird halt da auch nicht irgendwie Diktator und sowas in seinem CV drin stehen haben. Und wenn, ist es möglich, als Quereinsteiger, also als Diktator, dann zum Schichtleiter zu werden? Ich weiß es nicht, ob man da nicht zu wenig Erfahrung mitbringt. Und er müsste ja auch perfektes Spanisch gekonnt haben, dass er da arbeitet. Vielleicht habe ich ihn unterschätzt, aber ich glaube auch, sein Spanisch war nicht so gut. Also da müsste er Vitamin B gehabt haben, dass er da ankommt. Aber gut, er ist irgendwie durchs Bewerbungsgespräch durchgerutscht und war dann Schichtleiter auf einmal. Und dann denke ich mir auch, was war so, wie ist er denn zur Arbeit? Wie war er in der Arbeit? Und ich habe dann mit so einem Kumpel drüber geredet und er meint dann zu mir, ja, er schätzt Hitler so ein, als wäre er so ein Typ, der am ersten Tag in der Arbeit erstmal so ein Aufkleber auf die Kaffeemaschine klebt, wo so drauf steht, more Espresso, less Depresso. Da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, beziehungsweise habe ich sehr lachen müssen, weil ich mir vorstelle, wie er da reinkommt ohne den Bart und er ist halt einfach ein total anderer Mensch, probiert hier so auf Zwang positive Vibes auszustrahlen und klebt es dann drauf. Er kommt vielleicht auch mit dem E-Scooter in die Arbeit oder mit so einem Lastenfahrrad und hat noch diesen Helm auf, bis er dann an seinem Schreibtisch sitzt, hat so ein Müsli von daheim noch dabei, holt sich einen Kaffee und dann geht's los. Ja, das war's dann für heute gewesen. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, all diese Themen, die ich heute hatte, in einem einzigen Podcast, diese Person, ist schon ein bisschen Skandal. Das kann man eigentlich nicht bringen, gell? Also, aber es hängt ja zum Glück nicht miteinander zusammen. Wenn man das jetzt so außerhalb vom Kontext sehen würde, eine Folge über den Papst, Elon Musk, Milliardäre und es endet dann mit Adolf Hitler. Boah, hui. Da hat man schon Gut und Böse, Himmel und Hölle, alles zusammen. Aber so ist es, gell? Es gibt keine Tabuthemen, keine Tabus, alles darf gesagt werden. Heute war es sehr, sehr gesellschaftskritisch. Ja, Ich mutiere hier langsam zum Philosophen. Vielleicht muss ich mir demnächst auch mal eine Kemenate zulegen, aus der ich dann predigen kann mit Hilfe dieses Mikrofons zu euch. Ja, mir hat's wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ihr kommt gut rein. Wir haben nur 4 Tage, dann ist endlich wieder Wochenende. Und die Woche drauf ist ja auch wieder ein Feiertag. Super, es sind super schöne Zeiten vor uns. Es war eine super schöne Zeit. Ja, ich wünsche euch was. Und so würde ich sagen, wie jede Woche, so zerbröselt der Keks nun mal.